Moin, moin, hier ist Blech. Ich bin Martina.
Und ich bin Justus.
Und wir wollen über Metal reden.
Wir haben uns heute das Thema Konzeptalben zur Brust genommen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es sehr viele davon gibt im Metal, dass sie eine große Rolle spielen. Und ja, es ist November, beziehungsweise dann Dezember, wenn ihr die Folge hört. Und der hässliche graue Winter ist eine gute Zeit für Konzeptalben, denke ich.
Ja, außerdem haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Richtig, genau. Ja, fangen wir doch mal gleich richtig doll in Medias Res an.
Hilfe.
Martina, was ist dein Lieblingskonzeptalbum oder welche würdest du benennen als deine Favoriten?
Oh, jetzt True to Brand, super langweilig, muss ich leider sagen, mein absolutes Lieblingskonzeptalbum ist die Nightfall in Middle-Earth von Blind Guardian.
Mhm.
Ja, also hat jetzt niemand erwartet.
Nö, überrascht mich auf jeden Fall
genau.
Nicht, aber es wird auch unsere HörerInnen nicht groß überraschen.
Nee, genau, also es ist halt einfach, es war das Metal-Album, was mir überhaupt den Einstieg in das ganze Genre damals eröffnet hat. Ich finde es immer noch musikalisch wahnsinnig abwechslungsreich, dynamisch, finde auch immer noch, dass es schafft, diesen Vibe des Silmarillions zu transportieren musikalisch und thematisch. Ich finde es nicht cringy, sie arbeiten da ja wirklich sehr, sehr gut, auch mit diesen Erzählstücken, die gute Sprecher eingesprochen haben. Es ist nicht zu viel Story über der Musik, aber auch nicht zu wenig.
Mhm.
Und es ist für mich einfach so nostalgisch aufgeladen, dass ich es nicht gut finden kann, auch immer noch.
Ja. Hast du noch weitere Favoriten?
Ja, jetzt wird es auch ein bisschen interessanter. Als zweites, es ist mir auch aufgefallen in der Vorbereitung für die Folge, als ich es nochmal gehört habe, wie gut das immer noch ist, ist die Streets von Savatage.
Ja.
Ich finde, das ist eine musikalisch und so storymäßig perfekt runde Scheibe. Es ist ja sehr eher so eine Musical-Dramaturgie drin, mit so einer Ouvertüre, dann geht es so richtig rein. Es ist ja auch eher rockig, aber immer noch genau diese perfekte Grenze, wo Savatage noch nicht so super musical überladen wurden, sondern noch diese Metal-Schärfe drin hatten.
Mhm.
Und diese New York-Drogen-Story, die da erzählt wird, ist halt auch nicht zu überladen, nicht so extrem, ist auch trotzdem bewegend und ja, ist halt einfach immer noch ein super tolles Album.
Ja.
Ich habe auch noch drei weitere auf meiner Liste, aber vielleicht erzählst du auch nochmal, was für dich deine Lieblingskonzeptalben sind.
Okay, ja. Die Nightfall Middle-Earth steht bei mir natürlich auch auf der Liste.
Yeah.
Brauche ich nicht viel zu ergänzen. Das hast du schon sehr gut und rund zusammengefasst. Dramaturgie und so weiter, das ist einfach großartig. Ansonsten nenne ich noch Bathory Blood on Ice.
Yeah.
Das ist so ein geniales Songwriting und so intensiv und dramatisch und larger than life mit so geringen Mitteln. Und, da kommen wir später auch nochmal zu, hat es auch eine richtig gute musikalische Klammer, dass der erste richtige Song und der letzte Song so ganz ähnlich, fast gleich anfangen und damit so ein Thema wiederholt wird. Also Blood on Ice und dann The Revenge on the Blood on Ice.
Ja, stimmt.
Das Badada, Badada, da, da. Entschuldigung, ich höre jetzt auf zu singen. Das ist so intensiv und großartig.
Worum geht es da, außer um Blut auf Eis?
Es ist eine selbstgesponnene Geschichte von Quarthon, die natürlich eng mit der nordischen Mythologie und so im Saga-Stil erzählt über einen Überfall auf ein Dorf, wo fast alle getötet oder versklavt werden, nur ein Mensch, der Protagonist, ein junger Mensch, schafft es sich zu verstecken und schwört Rache und bekommt dann Hilfe durch den One-Eyed Old Man, der noch natürlich, wenn noch nicht explizit Odin ist, bekommt dann einen Hengst, ein Schwert und gibt seine Augen in den See, um Weisheit zu erlangen und Einsicht. Und am Ende gelingt es ihm dann, Rache zu verüben für den Mord in seiner Dorfgemeinschaft.
Also eine Rache-Story im Wikinger-Saga-Stil.
Genau.
Ja. Mhm.
Aber schon original, ne? Also hat kein direktes Vorbild.
Ah, das ist ja cool, ja.
Ja, sonst habe ich noch so ein bisschen auch aus der zweiten Reihe Turesas, The Varangian Way. Die ist auch eine wirklich sehr, sehr gute Nacherzählung, sag ich mal, historischer Stoffe, nämlich dieser Routen der schwedischen Wikinger, der Varäger durch Osteuropa. Und viele verschiedene Stationen. Es gibt auch einen tatsächlich einen Protagonisten. Ich glaube, Hakon the Bastard wird er genannt. der auf dieser Reise dann bis nach Miklagod, bis nach Konstantinopel kommt. Es gibt quasi auch noch ein Nachfolgealbum, Stand Up and Fight, wo es dann um die Abenteuer der Varega-Garde dort in Konstantinopel geht. Und es ist ein ziemlich selten beschriebener Stoff. Und
ja,
er ist auch musikalisch, finde ich, sehr gut erzählt, im Sinne von sehr abwechslungsreiches Songmaterial, auch so ein bisschen musikalische Zitate in den späteren Stücken wieder, die auf die früheren rekurrieren. Und das ist, finde ich, die Königsklasse bei Konzeptalben,
ja,
um da schon noch mal ein bisschen allgemeingültige Aussagen,
ja,
zu treffen.
Also, dass sie auch musikalisch, man merkt, dass es ein Konzeptalbum ist, nicht nur, weil man sich einmal die Lyrics durchliest.
Das führt uns dann gleich auch schon zur großen Frage, was ist überhaupt ein Konzeptalbum? Aber vorher wolltest du ganz gerne ja noch mal ein paar Sachen aus der von deiner Liste berichten.
Genau, ich mache den Listenwahn jetzt auch kurz. Was ich noch auf meiner Liste habe, ist eher was Obskureres. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, bin mir mal nicht sicher.
Dwarodelf.
Genau, das ist ein britisches Ein-Mann-Projekt. Ich glaube, es ist jemand, der sitzt im Keller und hält sich für einen Zwerg. Der macht aber unglaublich guten, Tolkien-inspirierten Black Metal und hat ein Album, The Sons of Feanor, was 7 Songs auch nur enthält. Jeweils immer einer der 7 Söhne Feanors aus dem Silmarillion. Und da die Story des Silmarillions erzählt und der arbeitet, finde ich, ganz toll mit diesen Motiven, indem er, also diesen, dass jeder Charakter quasi einen Teil dieser episch komplizierten Sagenverstrickung repräsentiert, das Ganze irgendwie einen Spannungsbogen hat, auch ganz tolle Texte, die eher fragmentarisch sind, auch nicht so total tief erzählerisch,
mhm,
und macht das einfach total schön und originell auch nochmal mit so melodischen, relativ minimalistischen Black Metal, also finde ich ganz super. Ja,
so mit Dungeon-Synth-Elementen, so,
ja,
ein bisschen,
genau,
Summoning-Stil,
ja,
ne?
Mhm. Genau, total gut. Dann habe ich noch Virgin Steel, The House of Atreus 1 und 2,
mhm,
aus den frühen 2000ern, klassische Mythologie-Themen. Da finde ich, das ist auch ein relativ kompliziertes Thema, einfach super umgesetzt wird, auch musikalisch ganz toll und sich da auch wirklich jemand mega Mühe gegeben hat, es auch nicht zu cringy zu machen.
Mhm.
Das Einzige, was ich da so als Abstriche in der B-Note machen würde, dass es sehr, sehr viele Tracks mit so kurzen Instrumentalen sind, das hätte man ein bisschen kürzen müssen.
Okay.
Und schließlich habe ich noch eine Sache, die würde ich jetzt zum Beispiel nicht auf die Playlist packen, weil ich die Band nicht mehr so sehr unterstützen möchte, aber ich finde, dass Iced Earth in den 90ern einfach unglaublich geile Alben gemacht haben und die Dark Saga über die Spawn-Comics,
ja,
ist einfach auch super. Das ist auch ein gutes Gleichgewicht von der Story und Musik. Richtig tolle Songs, eine unglaublich gute Dramaturgie über das Album bis zum großen Finale, A Question of Heaven. Und trifft auch den Vibe dieser typischen 90er Jahre Dark Age Comics einfach richtig gut.
Mhm.
Jetzt habe ich gelisten warnt, dann noch schnell deine letzten Top 5 Konzeptalben.
Ja, Top 5 kommen insgesamt dann gerade so eben zusammen vielleicht. Ich habe noch Galar, Till alle Heimsins Endar, auch eher aus der zweiten oder dritten Reihe, also etwas unbekannteres norwegisches Projekt aus Bergen, die sich die Heimskringler vorgenommen haben, die große Geschichte der norwegischen Könige, die schon im, mhm, Mittelalter von Snorri Sturluson aufgeschrieben wurde, der auch die Prosa-Edda verfasst hat, daher kennt man den. Und das ist halt auch so ein so schön unbearbeiteter Stoff, was mich fast wundert, weil es auch fantastische Urzeitgeschichten bis in die historische Zeit sind und auch das wieder wahnsinnig dramatisch in norwegischer Sprache. Das muss man also auch,
okay,
um es nachzuvollziehen, muss man ein bisschen tiefer graben natürlich. Das Gleiche gilt auch nochmal für Vindia mit Arntur. Das ist ja nun eine selbstgeschriebene oder erdachte Figur, die zwar in diesen 12. Jahrhundert Kämpfen auch in Norwegen irgendwie teilgenommen haben soll, laut der Fantasie von Walfar damals, also dem Bandkopf, der bald schon 20 Jahre tot ist.
Krass.
Ja, aber auch das einfach wirklich ein großartiges, intensives, atmosphärisches Ding. Die Figur kommt ja immer auch wieder oder hat sich durchgezogen so ein bisschen durch den Stoff. Und ja, wenn man so will, ein bisschen mit Augenzwinkern habe ich noch notiert Gustav Holst, The Planets, was nun eine, ich glaube, sinfonische Dichtung würde man es nennen, ein romantisches, also spätromantisches Orchesterwerk, was aber im Grunde auch wirklich alle Kriterien von Konzeptalbum erfüllt, ohne dass es damals Konzeptalbum genannt worden wäre. Aber die Klangfarben der verschiedenen Planeten und die Charaktere sozusagen sind super gut musikalisch illustriert.
Spannend. Ich finde es einerseits total interessant, dass bei mir es fast alles Power-Metal-Alben sind und bei,
ja,
dir fast alles eher so Black- und Viking-Metal-Alben.
Mhm.
Wo du eben gerade sagtest mit den Planeten von Gustav Holst, dass das für dich schon die Kriterien eines Konzeptalbums erfüllt. Du hast ja eben auch schon das angesprochen. Wie definieren wir denn ein Konzeptalbum? Was macht das aus?
Ja, es ist vor allem, würde ich sagen, der lyrische Zusammenhang zwischen den Songs beziehungsweise ein Rahmen, ein gesteckter Rahmen.
Mhm.
Das ist natürlich beim rein instrumentalen Orchesterwerk ein bisschen deswegen, ne? Also Augenzwinkern. Aber dass sich die Songs irgendwie einem Konzept unterwerfen und vornehmlich lyrischer Art.
Mm.
Musikalisch ist dann eben, wie ich sagte, sozusagen die Königsklasse, das, was es nochmal steigert, wenn die auch aufeinander Bezug nehmen.
Ja.
Aber im Gegensatz zu einem Album, was kein bindendes Konzept irgendwie hat oder keinen Zusammenhang zwischen den Songs, finde ich, ist doch in vielen Fällen so, nicht in allen, aber in vielen Fällen so, dass ein Konzeptalbum sich mehr Raum vielleicht mal nimmt für eine Ballade zwischendurch noch oder für Spoken Word, Interludes und alles Mögliche. Ja, ist manchmal auch sicherlich notwendiges Mittel zum Zweck, um die Geschichte weiterzutreiben, wenn es eine durchgängige Geschichte ist. Aber das setzt natürlich nicht auf einem Album, wo die Songs keinen Zusammenhang miteinander haben.
Ja, eigentlich ist ein Konzeptalbum ja wirklich nur, hier ist ein Album, das hat ein Konzept. Das kann auch sein, alle Songs sind über meine Ex oder sowas. Oder jeder Song geht um einen Planeten. Ne,
ja,
sowas.
Aber schon inhaltlicher Art. Du kannst ja jetzt nicht sagen, alle Songs enthalten eine Tuba und dann ist es ein Konzeptalbum.
Ja, weiß ich nicht, wenn es The Tuba Stories oder sowas sind. Eigentlich im wortwörtlichen Sinne wäre das ein Konzeptalbum.
Mhm.
Aber im allgemeinen Gebrauch ist daraus eben so eine Art Storytelling-Album geworden. Gerade, glaube ich, im Metal ist ein Konzeptalbum ein Album, was eine Geschichte erzählt, musikalisch und lyrisch.
Ja, würde ich widersprechen. Das gibt es auch, die durchgängigen Geschichten, und auch nicht zu knapp. Aber es gibt eben halt auch, nehmen wir mal Gravedigger, wo du ein Album über die Tempelritter hast mit den Knights of the Cross. Aber es ist überhaupt keine durchgängige Geschichte, sondern es sind verschiedene Aspekte sozusagen dieser Geschichte oder dieser Erzählung.
Aber jeder Song erzählt eine Geschichte. Also gerade Gravedigger, finde ich, sind eine Band, dadurch, dass es halt auch oft eher einfach gestrickte Texte sind, die ja sehr, sehr erzählerisch sind.
Das schon, aber es ist, wie gesagt, keine durchgängige. Das ist nicht notwendige Bedingung.
Nee, aber eben ist es so, also gerade Metal, wirklich so Storytelling-Musik, dass es ganz wichtig ist, dass die Musik von so einer Geschichte vorangetrieben wird. In einem Song oder beim konzeptigsten Konzeptalbum über das ganze Album
hinweg. Ja, aber ich würde schon auch wiederum sagen, eine Band, die ein Konzeptalbum macht, wird auch normalerweise eher dazu neigen, Geschichten zu erzählen. Und nicht jetzt in jedem Song im gleichen Maße wie auf diesem Konzeptalbum, aber schon häufig genug, sonst hätten sie gar keinen Zugang dazu. Sonst setzt sich ja keiner der SongwriterInnen dahin und sagt, ich will ein Konzeptalbum machen, wenn da nicht ohnehin schon einfach so eine erzählerische Mission in dieser Person wohnt.
Wir haben ja in unserer Vorbereitung auch drüber gesprochen und da meinte ich ja zu dir schon, ich möchte gerne mir so eine Infografik oder ein Koordinatenkreuz aufmalen mit so einer Achse, wie Storytelling-intensiv ein Album ist, wie sehr die Lyrics die Story erzählen und wie sehr die Musik. Und dann könnte man da auf der einen Achse und auf der anderen dazwischen überall die Alben einordnen, weil es eben nicht eine feste Definition gibt, sondern eben Alben, die sind mehr storygetrieben, welche sind vielleicht mehr musikgetrieben und es kann trotzdem ein Konzeptalbum sein.
Ja, klar. Also es gibt einfach, sag ich mal, eine Skala, wie doll Konzeptalbum etwas sein kann.
Mhm.
Es gibt ja nun einfach auch welche mit einem sehr losen, vagen Konzept und keine Zusammenhänge zwischen den Songs, sondern nur irgendwie eine inhaltliche Klammer.
Ja.
Und es gibt welche, die sogar dann auch, wie bei Avantasia zum Beispiel, mit verschiedenen Sängern, Sängerinnen, die verschiedene Rollen einnehmen und das Ganze wirklich wie ein Musical vorantreiben.
Das erste Avantasia-Album heißt ja auch noch Avantasia The Metal Opera. Und das ist ja dieses klassische Rock-Oper-Konzept, ne, was schon mit Tommy in den 60ern von The Who so quasi gestartet wurde. Da zwar jetzt nicht mit verschiedenen SängerInnen-Rollen, aber das ein Album sich so eine Art Musical-Struktur annimmt, dass es mit einer Ouvertüre startet, die erstmal so sagt, hier ist der Ort und die Zeit, sei es, ich glaube, bei Tommy ist es nur musikalisch, aber bei anderen Alben, wenn man jetzt mal ganz klassisch auch Streets, a Rock Opera nimmt, das fängt an mit dem Song, der erstmal erzählt, wir sind in New York, der Regen glitzert auf der Straße, die Leute sind komisch drauf, es ist aufregend, aber auch gefährlich. Ne?
Ja.
Und dann kommt der Song, der den Protagonisten einführt, das ist auch beim Musical so. Bei Streets wäre es halt der Jesus Saves mit diesem Charakter D.T. Jesus. Beim klassischen Musical, gutes Beispiel sind immer Disney-Filme. Disney-Filme sind oft, haben eine Musical-Struktur. Zum Beispiel beim König der Löwen. König der Löwen startet auch mit der Ouvertüre. Circle of Life stellt die Welt vor. Und dann kommt Hauptcharakter Simba und, wie heißt es, I can't just wait to be king, ne? Der sagt jetzt, hallo, ich bin Simba, ich möchte gerne auch König sein, wenn ich groß bin. Und warum ist das nicht jetzt? Und dann geht das so weiter, ne? Der Held, dem passieren irgendwie Dinge, es gibt einen Konflikt. Es gibt Songs, in denen sich Leute miteinander unterhalten, so dialogmäßig. Hast du auch bei Savitage, Sammy und Tex, glaube ich, hast du auch bei Avantasia, ne, mit den verschiedenen SängerInnen, die dann halt so sich auch im Dialog teilweise wirklich sind.
Hm.
Dann hast du irgendwann den großen Showstopper, den Song, der so krass ist, dass er immer noch live gespielt wird, dass er sich aus diesem Musical-Kontext im Idealfall raushebt, weil das einfach ein Superhit ist.
Ja.
Beim König der Löwen wäre es Can You Feel the Love Tonight?
Oder Hakuna Matata.
Ja, das auch, genau. Hm. Und irgendwann am Ende kommt noch das Grand Finale, wo alle nochmal auf die Bühne kommen, wo die Motive wieder so nochmal aufgegriffen werden und wirklich nochmal so viel Trara wie möglich gemacht wird, bis es zu Ende ist.
Ja.
Und das hast du bei einer Rockoper, Metal Opera, beim Musical so, wenn du halt eine gesamte Story mit Musik durcherzählst.
Mhm.
Und viele Konzeptalben sind so, aber eben nicht alle.
Nee, genau. Also bei Gravedigger ist das jetzt auf den Tunes of War auch nicht, dass es ja nur um eine Figur oder um ein sehr abgegrenztes Setting geht, sondern dann auch die ganze Geschichte Schottlands irgendwie von 11. Jahrhundert bis in die frühe Neuzeit und sowas. Und da ist jetzt auch nicht das einmal, hier sind die Highlands und ich bin William Wallace oder so. So könnte man es ja machen.
Könnte man auch. Vielleicht ist das eben so, die Rock-Opera oder Metal-Opera ist ein Untergenre vom Konzeptalbum, ne? Das könntest du auch, könnten Gravedigger auch machen. Wäre auch witzig, so.
Ja, ja. Genau, es wäre eine spezifischere Variante.
Ja, wo du auch einen Helden hast oder eine Heldin, ne? Und an der Person dann die Story eher so durcherzählst.
Ja.
Mhm.
Gut, wir haben auch noch mal ein bisschen Listen gewälzt und so weiter. Wir wollen euch jetzt nicht mit ewig langen Aufzählungen von herausragenden oder weniger herausragenden Konzeptalben nerven, aber so ein bisschen kategorisieren möchten wir natürlich ganz gerne. Und zwar gibt es verschiedene Arten, sich dieser Themen anzunähern. Und auch verschiedene Auswahl von Stoffen. Und das sind zum Beispiel eben Literaturadaptionen. Das ist ja eine relativ häufige Sache. Da fällt uns ein Blind Guardian und die weiteren Tolkien-Bands. Wobei ich bei so reinen Themen-Bands immer ein bisschen vorsichtig wäre, von Konzeptalben zu sprechen. Ja, bei Dwarodelph mit Sons of Feanor ist es schon sehr deutlich, dass es um ja einen sehr kleinen Teilaspekt geht. Aber wenn du schon ein sehr, sehr eng gestricktes Thema hast, kannst du jetzt natürlich auch einen Riesenfass aufmachen und sagen, die Band macht immer irgendwie geschichtliche Sachen, dann ist es auch kein Konzeptalbum mehr. Aber deswegen würde ich sagen, diese inhaltliche Klammer muss schon wirklich ein bisschen enger sein.
Ja.
Zurück zu Literaturadaption. Was fällt dir da noch so gut ein?
Auch mit Rückblick auf eine unserer letzten Folgen, natürlich Ahab mit Moby Dick und dem Jules Verne-Thema, wo es ja auch wirklich ein Album, ein literarischer Text auch ist.
Ja. Iced Earth kann man auch nennen, ne? Ich meine, Spawn ist auch Literatur.
Ja, das sind ja auch Comics, sind ja auch letztendlich eine Form von Büchern, ja.
Ich bin dann noch über Rebellion gestolpert. Rebellion machen ja nun nicht nur historische Stoffe, sondern auch gelegentlich mal Shakespeare, was ungewöhnlich ist. So oft wurde Shakespeare nicht vertont, meiner Einschätzung nach.
Ja, oder auch abseits vom Metal fällt mir Asp mit Zaubererbrüder über Krabat von Ottfried Preußler fällt mir noch ein.
Ja, genau.
Ja, also ich meine, das ist ja sehr metalnah, ne? Mit so Goth-Rock, Dark-Rock, was auch immer, was das jetzt musikalisch zu definieren ist.
Ja, ansonsten kann man natürlich auch sagen, Literaturadaptionen könnten alle möglichen Edda-Geschichten sein, aber das würde ich dann eher unter Mythen oder historischen Stoffen so ein bisschen einsortieren. Interessant fand ich aber nochmal vor allem, was für ein großer Anteil eigene erdachte Stories sind. Und das ist ja einfach auch was sehr, sehr viel mehr Mühe vielleicht abverlangt, da erstmal selbst eine Story zu spinnen.
Daher kommt aber ja auch das klassische storytellende Konzeptalbum her. Ne? Ich sage Stichwort Tommy ist auch eine ausgedachte Story. Auch ganz andere frühe Sachen, die Pink Floyd-Alben, die ersten großen Konzeptalben, ne? The Wall und Dark Side of the Moon sind auch eigene Stories. David Bowie, Ziggy Stardust und The Spiders von Mars. All das sind ausgedachte eigene Stories, die dann musikalisch durch das ganze Album ziehen.
Ja. Ja, was fallen uns im Metal da ein? Rhapsody auf jeden Fall, beziehungsweise auf Fire mit den ganzen Emerald Sword Sachen.
Emerald Sword.
Ja, sie selber singen mal Emerald, aber Emerald ist richtig, danke. Ja. Dann auch Arian, ist ja ein relativ ähnliches Ding wie Avantasia, haben wir auch schon genannt, aber auch mit vielen Sängern und viel ausgedachter Story, die irgendwo noch im Hier und Jetzt Anknüpfungspunkte hat. Ist jetzt nicht komplette Fantasy-Welt.
Das ist so Science-Fiction, oder? Ich habe mir noch nie so ein Konzept von denen ausführlich durchgelesen, aber es ist irgendwie diesem Science-Fiction-Fantasy-Bereich.
Habe ich auch ehrlicherweise ein bisschen quer gelesen und quer gehört. Okay. Ja.
Ja.
Aber dann haben wir auch zum Beispiel noch Edge of Sanity mit dem Crimson-Album, was wirklich eine totale Fantasy-Geschichte ist. Musste ich auch erstmal aufarbeiten, war mir nicht so geläufig. Klar, dass das ein Konzeptalbum ist bei 40 Minuten, die im Grunde nur einen Song umfasst.
Das ist krass. Das ist auch mega konzeptuell im eigentlichen Sinne, ne?
Ja, genau. Und ja, Bathory, natürlich ist das auch eine eigene Geschichte, wenn sie nicht im luftleeren Raum entstanden ist und so weiter. Ja, ansonsten haben wir Horror noch mit King Diamond.
Ja, ich bin mir sicher, es gibt auch noch relativ viele andere Sachen, die so Horror-Stories erzählen, aber King Diamond, Abigail, Them, das sind ja so klassische Horror-Spukgeschichten, die ja natürlich auch zu dem Image passen, so, ne? Das ist ja quasi auch eine Art Konzept-Metal-Artist, der viele Konzeptalben macht und mit dem Make-up und dem allen passt das dann einfach sehr gut zusammen.
Ja, und auch die Horror-Show von Iced Earth, das ist jetzt keine durchgängige Geschichte.
Oh Gott, wir erwähnen viel zu oft Iced Earth in dieser Folge.
Muss man schon machen, ne? Haben einfach recht viele Konzeptalben geschrieben und veröffentlicht. Ist schon eine relevante Größe, auch wenn John Schaffer ein faschistisches Arschloch ist.
Deswegen packen wir Iced Earth auch nicht auf diese Playlist. Vielleicht mal kurzer Cut, die Blech-Playlist, die auch in unseren Podcast-Descriptions verlinkt ist. Von da aus findet ihr wie immer Songs, die wir erwähnen oder die sehr beispielhaft sind für das, über das wir in dieser Folge oder in den anderen sprechen.
Mhm. Ja, dann haben wir noch so Geschichten, die irgendwie vage im Hier und Jetzt verwurzelt sind. Das sind vor allem dann US-amerikanische Bands, ne? Wir haben da Wasp mit der Crimson Idol, wir haben da Queensryche mit Operation Mindcrime und sicherlich mehr. Klar, das sind dann schon auch Thriller-Geschichten, die teilweise auch die Realität so ein bisschen überschreiten. Und das gilt ja dann auch im weiteren Sinne für Savatage, oder nicht?
Ich liebe das, wie einfach diese Kategorisierung ist. Es gibt Fantasy, es gibt Horror und es gibt das Hier und Jetzt. Also eigentlich dreht man es ja andersrum. Es gibt einfach Geschichten, die man sich normal ausdenkt, die meistens auch in der normalen Welt spielen, mit irgendwie einem Protagonisten, mit irgendwelche Sachen passieren. Bei Operation Mindcrime ist das ja so eine Art Thriller über einen gebrainwashten Drogensüchtigen, der zum Meuchelmörder wird. Aber sowas, wo es auch einen Film einfach zu geben könnte, ne? Irgendwie, ich kann mir richtig so einen 80er-Jahre-Thriller vorstellen.
Ja, ich meine, er hat verwurzelt in der Jetzt-Welt.
Ja, genau. Und Savatage ist ja, Streets ist ja, weiß ich nicht, so eine Art Sozial-Drogendrama, Heldenreise, tiefer Fall und Wiederaufstieg so.
Mhm.
Die anderen beiden 90er-Jahre-Konzeptalben von Savatage, das eine über den Bosnienkrieg und das andere ist so eine Globalisierungsgeschichte, ne? The Wake of Magellan.
Mhm.
Ja, das würde im Literary Fiction-Regal stehen im Buchladen, wenn es ein Buch wäre. So.
Ja.
Genau, und dann gibt es ja auch noch so, war nicht hier, Opeth, Still Life, ist auch so eine Mördergeschichte. So einfach Sachen, die halt so eine Story sind.
Ja, wobei die halt auch in irgendeiner Art von mittelalterlichen Welt oder so spielen.
Okay.
Und habe ich auch nur ein bisschen vage touchiert bei der Recherche. Da geht es um jemanden, der ausgestoßen wird aus seiner Gemeinschaft, weil er nicht den gleichen Glauben teilt wie die anderen und so. Aber das bleibt, glaube ich, relativ abstrakt.
Okay. Ja, aber interessant, wie du sagtest, die amerikanischen Bands sind viel weniger so genrebehaftet, was die Stories angeht. Das ist eben nicht jetzt nur alles Science-Fiction-Fantasy. Das zumindest in unserem Auswahl an Metal-Konzeptalben ist es so, das sind eher so Rock-Opera-Sachen. Das sind eher so, in Anführungsstrichen, literarischere Stories. Während die Europäer halt wilder in den ganzen Genresachen, in der Science-Fiction-Fantasy-Wildern.
Ja. Wo steht da eigentlich mal Iron Maiden, Seven Son of a Seven Son?
Ich glaube ja immer noch, Heavy Metal Hot Take.
Heavy Metal Hot Take!
Dass die Annahme, dass Seven Son of a Seven Son ein Konzeptalbum ist, hoffnungslos überhöht ist. Ich glaube, die wollten auch mal ein Konzeptalbum machen, also haben sie den Titel da drauf geklatscht, haben so ein bisschen Bruce Dickinson mal wieder so vage durch seine Crowley und LaVey und was auch immer okkult Bibliothek einmal so durchgescrollt und dann die Songs ein bisschen so vage aneinander getackert und dann gesagt, es ist ein Konzeptalbum. Ich finde, es ist kein Konzeptalbum. Es ist einfach ein Maiden-Album, wie alle anderen Maiden-Alben.
Okay.
Nur, dass am Anfang und am Ende einmal dieses Seven Deadly Sins-Thema eingeführt wird.
Ja, das stimmt, genau. Es gibt da zumindest auch eine kleine musikalische Klammer wiederum.
Ja, das wirkliche Maiden-Konzeptalbum, würde ich sagen, ist The Matter of Life and Death, weil das sind einfach Songs über Krieg.
Ja, Naja, sowas, was Sabaton ja auch rauf und runter machen, wobei das wiederum, solange es nicht noch eine etwas engere Klammer gibt, sondern einfach nur das Bandkonzept sozusagen abgenudelt wird, sind es keine Konzeptalben. Aber sie haben natürlich auch welche, einmal die Carolus Rex.
Also Sabaton jetzt.
Ja, ja, Sabaton haben Konzeptalben, einmal die Carolus Rex über die schwedische frühe Neuzeit, die Großmachtzeit. Und dann die Alben über den Ersten Weltkrieg, die ja auch deutlich enger fassen, was sonst das Thema ist.
Damit sind wir jetzt auch schon im Bereich Geschichte, ne? Das ist unser weiteres Themensegment für Konzeptalben.
Oh ja, da ist echt viel, ne? Also Iron Maiden, Sabaton und Gravedigger haben wir erwähnt. Turisas habe ich auch schon erwähnt. Rebellion auch. Die haben noch mehrere Sachen über Wikinger. Klar, das haben halt viele, aber wenn das sonst nicht ausschließliches Sujet ist. Und auch über die Sachsen, also nicht über die heutigen Sachsen.
Oh Gott, stell dir das mal vor.
Ja.
Konzeptalbum über Sachsen.
Nee, über die Altsachsen, also die in Norddeutschland gelebt haben und auch rüber nach England gefahren sind, zusammen mit den Angeln und den Jüten und den Friesen und so.
Ja.
Genau, finde ich total gut. Ist auch ein sehr, sehr unbearbeiteter Stoff.
Ja, übrigens finde ich es witzig, dass in dieser Folge auch schon wieder so viel Gravedigger erwähnt wird.
Ja, nun.
Ja.
Exdeo habe ich noch übrigens. Exdeo wurden wir gestern nochmal direkt darauf aufmerksam gemacht. Das ist ja so eine Rom- und römische antike Konzeptband. Aber die haben dann eben halt auch nochmal Sachen, meinetwegen über Caligula oder über die Punischen Kriege und so.
Okay.
Ja.
Ja, es hier.
Und Mythen letzten Endes noch, verlässt dann die historische Sphäre.
Mm.
Da hätte ich jetzt Therion, Secret of the Runes einsortiert.
Mm.
Und wahrscheinlich auch am ehesten finden da Emperor mit der Prometheus Platz.
Mm.
Ja, auch wenn, ich sag mal so, bei Extreme-Metal-Sachen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Texte verklausulierter sind und weniger in your face, relativ hoch, ne? So mein Eindruck zumindest.
Ja, weil man sie einfach nicht so gut hört.
Das auch, aber ja, ich glaube, man will auch nicht so einfach verstanden werden oder so plakativ sein.
Also ich fände jetzt ein Black-Metal-Album, aber mit einer klassischen Musical-Struktur schon ganz witzig, mit einer Ouvertüre, einem I-Want-Song und am Ende kommen alle auf die Bühne und singen Schalala und haben sich in den Arm.
Apropos I-Want übrigens, nochmal mit einem verbreiteten Mythos aufzuräumen. Verschiedentlich sind uns in den Recherchen die Keeper-Alben von Halloween begegnet und ich habe echt nochmal die Booklets vorhin gewälzt. Da ist kein Konzept drin, wirklich nicht. Ich meine, Dr. Steen zum Beispiel, der hat auch nichts mit Keeper of the Seven Keys zu tun. Also ich bitte euch, ja, der Titel macht immer so den Anschein, auch Part 1, Part 2 und sowas. Diese krassen Longtracks am Ende und dass es auch in den 2000ern nochmal mit Teil 3 aufgegriffen wurde. Und da gibt es auch dann wiederum musikalische Bezugnahmen auf die vorherigen Sachen. Aber das ist kein Konzeptalbum für mich. Da ist keine inhaltliche Verknüpfung zwischen den Songs.
Und worum geht es eigentlich in den Keeper-Songs? Also
der Keeper.
Keep the Seven Keys, ich weiß.
Der Keeper-Song, der ist ja als Longtrack schon irgendwo ein Fantasy-Stück.
Ja.
So. Aber zum Beispiel auch Halloween, der Longtrack vom ersten Keeper-Album, hat damit auch überhaupt keinen Bezug oder keine Verwandtschaft. Ne? Da geht es irgendwie um Grusel, so ein bisschen.
Ja.
Naja.
Witzig, weil eigentlich ja das so diese späten 80er die Zeit der großen Metal-Konzeptalben ist, ne? Das ist eben Operation Mindcrime, Crimson Idol, das ist genau die Zeit, so 87, 88, 89.
Ja.
Sabotage, Streets, 1991, so, das ist da, wo sich jetzt, ne, der Metal in den 80ern so gefunden hat und dann so die Phase kommt, jetzt machen wir mal was anderes als einfach nur Musik, jetzt erzählen wir auch große Geschichten.
Mhm. Wie ist mit Metallica eigentlich? Gibt es irgendwie den Hot Take, dass eines der Metallica-Alben ein Konzeptalbum wäre?
Ich habe tatsächlich die Justice mal in irgendeiner Liste gefunden, nur weil die Songs alle so vage politischer sind, aber naja.
Hm.
Und ich glaube, in Death Magnetic geht es viel um Tod, aber nee, also ein richtiges klassisches Konzeptalbum gibt es da nicht. Das passt, finde ich, auch überhaupt nicht zu der Band. Hm. Also.
Lulu.
Ja, oh Gott, oh Gott.
Nee.
Oh, ja, okay. Das habe ich vergessen. Ich habe komplett vergessen, dass es existiert. Ja, das ist ein Konzeptalbum.
Ja, okay. Ja. Das ist tatsächlich, was für ein Stoff nochmal?
Wedekind.
Ja.
Frank Wedekind. Das ist so weird, das ist, als ob man das geträumt hat. Ja, letzte Nacht habe ich geträumt, dass Metallica mit Lou Reed ein Konzeptalbum über Lulu von Frank Wedekind gemacht haben. Ich meine, das ist doch wirklich etwas, das träumt man, das passiert nicht wirklich.
Ja.
Ja. Okay.
Okay.
Ja.
Wir haben hier unsere Frage notiert, sind Konzeptalben cringe? Und bei Lulu kann man sagen, ja, aber per se würden wir widersprechen, ne?
Ich glaube tatsächlich, dass es Sachen gibt, die ich viel cringiger finde als Lulu. Zum Beispiel das Dagobert Duck-Konzeptalbum von dem Nightwish-Typen.
Tuomas Holopainen. Ja, ich habe es mir vorhin tatsächlich mal so zur Hälfte angehört. Gott. Nein, das kann man hören, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist halt irgendwie eher so symphonischer Folk-Stuff. Da ist nicht wirklich Metal drin.
Quakt eine Ente?
Nein.
Gibt es Donald Duck irgendwie so auf so einem Track, der dann in Donald Ducks Stimme singt?
Nein, es geht ja auch um Dagobert. Und der redet ja auch in Comic-Verfilmungen dann irgendwie halbwegs normal.
Ja, aber es hätte ja sein können, dass die Familie auch vorkommt.
Interessant fand ich, dass Scrooge zwar genannt wird, aber nicht MacDuck. Ich weiß nicht, ob es da Copyright-Geschichten
garantiert,
gibt.
Garantiert, garantiert.
Weil Disney ja auch sehr, sehr strikt damit sein kann. Aber ja, also, um das nochmal klar zu sagen, natürlich ist das cringe. Also ja, diese Disney-Geschichten sind schon, gerade so der Hintergrund von Dagobert Duck ist schon irgendwo episch, aber möchte dieser Mensch noch ernst genommen werden? Also,
ja. Also ich glaube, um jetzt mal aside zu der Cringiness von Disney-Stories, das ist von Don Rosa, ne? Diese Dagobert Duck Backstory-Comics,
ja,
aus den 90ern.
Sein Leben, seine Milliarden,
ja,
heißt das auf Deutsch.
Die sind in sich, finde ich, das komplett legitim, und das finde ich auch nicht cringe. Ich finde es nur, wenn du dann anfängst, ein Metal-Album darüber zu machen, dann ist man wirklich so tief im Kinderzimmer drin, dass es wirklich albern wird.
Ja. Apropos tief im Kinderzimmer. Ich habe mal früher meiner Nichte, als sie noch kleiner war, das Album Captain Helge zieht aufs Land geschenkt, was im Grunde auch ein Konzeptalbum war, ein Kinder-Heavy-Metal-Musical, wo auch Leute wie, ich glaube, Mike Terrana dran beteiligt waren. Und es geht, glaube ich, um einen kleinen Hund, der Captain Helge ist und aufs Land zieht. Aber das nur so als Exkurs.
Das ist auch nicht cringe, finde ich.
Nö, das hat ja auch eine klare Zielgruppe.
Ja.
Du hast noch mehr zum Thema Cringiness zu sagen.
Ja, das war eigentlich, glaube ich, meine Grundidee für das ganze Thema. Ich finde nämlich, wenn die dann manchmal so bemüht über Storytelling-mäßig sind und das so ausbuchstabierend sind, finde ich es teilweise echt albern. Und das ist gerade bei Metal-Alben dann so. Ich muss auch immer an sowas denken wie die erste Avantasia. Musikalisch immer noch richtig geil, aber ich meine, irgendwas mit Free Anna from Her Tower, das ist dann halt auch so Achtklässler-Englisch, wo die Story so sehr doll ausbuchstabiert wird und es sehr viel Telling instead of Showing ist, muss ich sagen, nee, also dann lass doch lieber die Musik sprechen und nimm die Texte ein bisschen zurück, so. Oder Sachen, wo es viel zu viele Hörspielsegmente zwischen den Songs gibt oder so weiter, das finde ich auch, weiß ich nicht, das hört man sich halt einmal an und danach hat man dann auch keine Lust mehr. Das können nur richtig, richtig wenige Bands einigermaßen gut.
Ja, nee, also wenn es wirklich so ganz beknackte, explizite Spoken-Word-Interludes gibt, die unbedingt jetzt notwendigerweise die Story vorantreiben müssen, weil man sonst nicht versteht, finde ich das auch ein bisschen behämmert. Da ist es fast sinnvoller. Und ja, natürlich ist das in heutiger Zeit schwieriger, aber wenn du ein Booklet hast mit Begleittexten, die das Ganze vielleicht nochmal einordnen, damit man es auch wirklich versteht.
Ja. Oder aber auch wenn es so super überambitioniert unnötig ist, finde ich es auch, weiß ich nicht, finde auch nicht, dass Judas Priest ein Konzeptalbum über Nostradamus machen müssen. So, also, ja.
Da hatten Haggard ja auch schon zwei.
Ja, die auch ein bisschen, glaube ich, da mehr in der Materie vielleicht auch drin sind.
Ja.
Übrigens, mir ist gerade noch was eingefallen, über was wir zum Beispiel gar nicht gesprochen haben, was ich aber finde, ein ganz, ganz wichtige Metal-Konzeptalben finde, sind Dream Theater.
Ja.
Das Metropolis Part 2, auch aus den späten 90ern.
Worum geht's da inhaltlich? Hast du irgendwelche Vorstellungen?
Das ist eine Hypnose-Story über jemanden, der hypnotisiert wird, dann in irgendein Past Life regressiert und da dann auch so eine Frau trifft und so. Also so eine Story, so ein bisschen surreal zwischen Traum und Wirklichkeit und Identität und so. Also auch eher literarisch. Dazu habe ich damals, als das rauskam, 1999, weiß ich, dass ich ganz viele Interviews und so zugelesen habe, weil ich das super interessant fand.
Okay, ja. Ja, kann man sagen, dass je progressiver oder anspruchsvoller eine Musikrichtung ist, desto höher ist die Konzeptalbendichte?
Glaube schon, ne? Also auch so, das assoziiert man ja auch, finde ich, so mit Prog-Rock und 70ern und diesem, man wird super überambitioniert, ne? Um ein Konzeptalbum zu machen, musst du als Band ja auch so eine gewisse Ambition haben. Wir haben jetzt keinen Bock mehr nur zu rocken und zu rollen, wir möchten jetzt große Geschichten erzählen und auch mal irgendwie Nostradamus und die Wikinger und ne, sowas.
Nostradamus und die Wikinger.
Und Captain Helge. Genau. Das ist ja so ein bestimmter Größenwahn, der da auch reinspielt.
Wie bei den späten Beatles dann ja auch mit Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Ja,
ne?
Ja, genau, das ist ja auch so die manieristische Phase der Beatles, ne? Es ist jetzt nicht mehr so straight, es ist jetzt so wilder und man probiert was aus. Mhm. Wobei Sgt. Pepper's ja auch so ein halbes Konzeptalbum ist. Das Konzept ist, die Beatles tun so, als ob sie nicht die Beatles sind, sondern Sgt. Pepper's, oh Gott, ich kann heute nicht sprechen, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band und sich so hinter sich selbst verstecken.
Ja.
Die Songs an sich erzählen aber keine durchgehende Story.
Nee, auch da die richtige inhaltliche Klammer fehlt mir auch. Aber es hat auch viel was mit psychoaktiven Substanzen und so weiter zu tun.
Ich glaube, dass das nachher noch mehr auf dem White Album oder so ist.
Okay, also, ich bin überhaupt kein Beatles-Experte. Okay. Ich halte mich da jetzt zurück.
Es ist ein ganz, 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 ganz tolles Album.
Ja.
Gerade letzte Song, ne? Das ist doch hier mit, heißt der A Day in the Life? Ich glaube schon, aber auf jeden Fall der beste.
Mhm. Ja, nun aber gegen die These, dass je progressiver, desto mehr Konzeptalben, da gibt es natürlich auch eine krasse Ausnahme mit Gravedigger, die wirklich eins nach dem anderen rausgebracht haben und immer wieder.
Ja.
Und bei aller Liebe für Gravedigger, progressiv ist das mal nicht. Ne?
Was auch schön. Ich meine, Motorhead haben jetzt kein Konzeptalbum gemacht, oder?
Nicht, dass ich wüsste, nee.
1916 ist, nee, da ist nur der eine Song bei den Krieger.
Ja, das ist interessant, aber weil, warum gibst du so einen Titel, der dann eigentlich irreführend ist?
Weil man da Bock drauf hat.
Hm.
Also das haben ja auch andere Alben, dass die einfach irgendeinen Titel haben, der zu einem Song nur gehört.
Ja.
Zu dem der These, ne? Nee, das war gar keine These, aber zu diesem Thema Progressivität und Konzeptalben. Ich glaube, dass Konzeptalben, wie wir eben auch schon so ein bisschen gesehen haben, sehr viel im klassischen Heavy Metal, im Power Metal und im Prog Metal sind, liegt einfach daran, dass das die Genres sind, wo du die Lyrics gut verstehst, die eh so einen Hang zu Themen haben mit Stories, ne? Da gibt's ja auch so schon super viele Sachen zu Mythen, zu literarischen Sachen, zu Fantasy.
Ja.
Und da ist natürlich der Schritt, eine eigene Geschichte zu erzählen, auch sehr naheliegend.
Gerade auch, wenn es um Literatur geht, ne? Ich meine, ein ganzes Buch oder so mit einem Song abzufrühstücken, ist eine relativ sportliche Übung. Das ist wie jetzt, ob du es verfilmen willst oder ob du eine Serie draus machen möchtest.
Ich habe eben auch nochmal so darüber nachgedacht, was denn die Musik mit dem Text macht. Es ist ja so, dass Musik alleine, reine Instrumentalmusik, kann ja keine Geschichte erzählen. Die kann Emotionen transportieren, ne? Also es ist auch ganz klar, du spielst irgendwas und du weißt sofort, das ist jetzt traurig, das ist fröhlich, das ist zornig. Das kannst du auf jeden Fall aus Musik raushören, komplett ohne Text. Was der Text aber kann, was die Musik nicht kann, ist abstrahieren. Text ist ja letztendlich eine Zeichenhaftigkeit, ne? Das Wort Apfel ist einfach nur random Buchstabensalat, aber dadurch, dass wir uns alle darauf geeinigt haben, dass das, also das ist eine rote, runde Frucht, die man essen kann, bedeutet, genauso wie Apple oder Manzana, können wir damit viel komplexere Emotionen transportieren.
Kleiner Semiotik-Exkurs von Dr. Martina John.
Ja, Mann, ich habe mir das jetzt schon irgendwie 30 Minuten in die Folge rein aufgespart.
Okay.
Und wenn du dann halt mit Musik eine Geschichte erzählst, liefert ja der Text, die Lyrics, der Titel des Albums, die Titel der Songs, die liefern ja die Information, um was geht es hier, ne? Was wird erzählt.
Mhm.
Während die Musik dann hilft, wie wird es erzählt. Ne? Du kannst die, weiß ich nicht, Geschichte aus dem Silmarillion, die könntest du theoretisch auch mit Jazz erzählen und nicht nur mit Heavy Metal. Aber das mit Heavy Metal Musik zu unterlegen und zum Beispiel eine Episode mit einem Ballade zu erzählen statt mit einem Double Bass Massaker, macht die Geschichte ja anders. Und weiß nicht, ich überlege gerade nochmal noch ein bisschen besseres Beispiel, was jeder kennt hat.
Genau, dazu möchte ich gerne etwas zitieren, was im englischen Wikipedia-Artikel zur Nightfall in Middle-Earth von Blind Guardian steht, dass nämlich der Tolkien-Gelehrte Bradford Lee Eden geschrieben hat, dass, ich zitiere auf Englisch, although one can assume that Tolkien was not a headbanger, dass er finde, dass seine Eindrücke zu Tolkien und so weiter mit der treibenden Energie vom Power-Metal-Sound und so weiter, dass es sehr passend ist für dieses Sujet.
Ja, klar, weil das ja auch schon so ein Larger-than-Life-Thema ist, ne? Und es geht viel um was super Dunkles und was Überhöhtes, Großartiges und dass da eben diese Gewalt von Metal auch zu passt.
Ja, aber die Frage jetzt einfach mal oder die These, Konzeptalben könnten aussterben, wie vielleicht das ganze Album irgendwie im Niedergang ist. Metal sicherlich langsamer als in anderen Musikrichtungen, aber in Zeiten von Streaming, wo kaum ein Mensch mehr ein Booklet in die Hand nimmt, ist das mit Lyrics nachlesen, das Konzept nachverfolgen und vielleicht noch begleitendes Bildmaterial ja, ziemlich obsolet geworden, oder? Wie siehst du das?
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, für Leute, die noch Bock haben, Musik intensiv zu hören, ist das Konzeptalbum sogar das, was sie noch zum Medium-Album hinbringt. Ich glaube, es ist schon das Konzeptalbum ja so ein Gegentrend zur Playlistisierung des Musikkonsums sind. Ich denke mal, für diesen, das Schnelle, so ein Song darf nur noch 2 Minuten lang sein und am besten muss er sich auch noch für einen TikTok eignen, natürlich nicht. Aber wenn ich mir angucke, dass es auch noch große Mainstream-Konzeptalben aus den 2010ern gibt, ne, also hier Beyoncé hat ja mit diesem Lemonade-Album 2016, das ist ein Konzeptalbum über ihre Beziehungsprobleme. Oder auch, man kann auch schon fast sagen, dass einige Taylor Swift-Alben zum Beispiel relativ konzeptig sind oder dass auch alles irgendwie zusammengehört. Ich glaube, da gibt's das auch noch. Und ich glaube, im Metal sind doch Konzeptalben auch nicht, haben doch auch nicht aufgehört.
Nee, das stimmt. Aber ich denke ja, wie gesagt, auch, dass im Metal solche Trends langsamer gehen als in anderen. Es werden noch immer relativ viele Platten gekauft und so weiter. Und Booklet-Fans gibt's, glaube ich, auch nach wie vor. Und Leute, die Texte lesen, wobei man auch einfach sagen muss, und das finde ich auch ganz interessant, Metal ist ja nun nicht die Musikrichtung, die so super krass über Texte geht in aller Regel, dass es trotzdem so viele Konzeptalben gibt und ja auch mehr in den Musik-Subgenres, die leichter verständlich sind. So im Death Metal hat man es deutlich weniger, im Black Metal vielleicht noch ein bisschen mehr und so Folk-Viking-Geschichten durchaus auch wenn nicht alles immer klar verständlich ist, aber es ist schon auffälliger bei den klar gesungenen Subgenres,
ja,
ne?
Ja. Also ich glaube, dass Konzeptalben als Antithese zu Einzelsongs auf Playlist weiterhin bestehen bleiben. Eben auch zusammen mit einem schön aufgemachten Vinyl-Artwork und Sammler-Editions und all sowas, ne? All diese Mechanismen, die eben zeigen, hier Musik hat noch einen Wert. Und dass das vielleicht sogar eher dann gehört wird als ein Album mit Einzelsongs, die nichts miteinander zu tun haben. So, dass da dann einfach der Drang, das auf eine Playlist zu packen, viel, viel größer ist.
Meinst du, es könnte auch eine kommerzielle Begründung dafür geben, wenn man sagt, wir machen ein Konzeptalbum, was sich dann noch in ein viel größeres Motto für eine Tour einbetten ließe mit viel mehr Begleit-Merchandise, mit Effekten und sowas alles? Weil nochmal deutlicher wird, wir haben hier eine Sinneinheit.
Kann ich mir vorstellen. Ich kann dir jetzt aber kein Beispiel nennen. Weiß ich nicht. Was ist denn mit so quatschi Konzeptalben wie Gloryhammer oder so? Machen die da sowas draus? Wo man das Gefühl hat, das ist wirklich jetzt nur für so eine Kommerzialität gedacht?
Habe ich nie live gesehen und kann, ja, will das auch gerne so beibehalten.
Okay.
Also
okay.
Muss ich nicht haben.
Ja. Was war bei Amon Amarth mit der Jormsviking? Das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her.
Ja, also die Bühnendeko war auch nicht groß anders als sonst. Du musst mal einfach auch sagen, dass die Jomsviking oder Jomsviking nun einfach inhaltlich nicht so wahnsinnig weit weg ist von dem, was Amon Amarth sonst so machen.
Aber es war blau anstatt rot und gelb, das Cover.
Richtig, aber es war jetzt auch nicht so, dass plötzlich Wikinger eine Neuheit waren.
Wow, Amon Amarth singt jetzt über Wikinger.
Ja. Naja, tatsächlich, also mit nordischer Mythologie haben sie sehr viel gemacht und ich habe mich immer gefreut, wenn es mal nicht ein Mythologie-Thema ist. Dazu noch eine kleine Anekdote übrigens. Ich war so in den 2000ern ja sehr, sehr doll im Pagan-Metal unterwegs und dann hatten Odröria, so eine Thüringer Pagan-Metal-Band, 2005 haben Odröria die Götterlieder rausgebracht und ich dachte so, ach Mann, schon wieder was über Götter. Das war damals schon irgendwie ein bisschen übererzählt, sag ich mal, nordische Mythologie oder germanische Mythologie. Dann habe ich mich aber ein bisschen gefreut, weil ich dachte, ja okay, dann kommen ja auch irgendwann die Heldenlieder, wenn man das so in der Edda-Reihenfolge betrachtet. Und das ist dann ein bisschen was Neues. Naja, 5 Jahre später kam Götterlieder 2. Und dann dachte ich so, nee, und Heldenlieder sind bis heute nicht erschienen.
Tja, sowas aber auch. Ja, so zu unseren Heldenliedern hier zurück. Das war doch die Radioüberleitung, frisch ins Fernsehen. Was soll ich sagen? Was ist denn so mit einzelnen Songs, die irgendwann aus dem Konzeptalbum rausspringen und ihr eigenes Ding werden? Ich finde, Blind Guardian, wir sollten echt mal irgendwie so ein Cringe-Glas haben, wo wir mal mit Geld reinwerfen, wenn wir Blind Guardian erwähnen. Finde ich sehr gutes Beispiel. Mirror, Mirror, eigentlich war immer Teil eines Konzepts und Konzeptalbum ist jetzt zum absoluten Smash-Hit geworden. So.
Ja, das hast du ja auch bei Gravedigger mit Rebellion zum Beispiel. Ich glaube, so wird das schon immer gedacht, weil für eine Live-Aufführung, ja, es gibt eine gewisse Tendenz dazu, auch ganze Alben zu spielen, aber nicht unbedingt bei Release so. Leute wollen auch die Sachen, die sie schon kennen, und Bands wollen auch gut mal gerne durchmischen und ihre Greatest Hits rausholen für so eine Live-Performance. Deswegen wird schon in aller Regel, glaube ich, auch gedacht, hey, wir müssen die Songs auch für sich stehen lassen können. Mm, ne? Und der Text, mal ehrlich, so doll interessiert es die Leute dann vielleicht auch nicht, ob der jetzt irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen ist.
Finde ich bei Mirror Mirror übrigens ganz interessant, weil das der Song, glaube ich, auf dem Album ist, der am wenigsten in der, also wo du die Thematik am wenigsten aus dem Text ableiten kannst. So. Ich meine, es ist natürlich trotzdem auch der absolute musikalische Smasher, deswegen weiß ich nicht, ob das was damit zu tun hat.
Spannend fand ich in dem Zusammenhang nochmal, dass Insomnium 2016 auch ein Konzeptalbum über so eine Wikinger-Geschichte gemacht haben, Winter's Gate. Und das ist übrigens auch ein One-Track, wenn man so will, über das ganze Album. Ja, der ist natürlich auch gerade in den Streaming-Diensten ist der unterteilt, aber es sind nahtlose Übergänge und so. Ich weiß gar nicht, wie sie das dann live umgesetzt haben. Aber das, beziehungsweise das hat man sich auch oft bei Moonsorrow gefragt, und die kürzen dann einfach auch bestimmte Songs.
Ich finde es so geil, dass du irgendwie gefühlt heute 10 Konzeptalben erwähnt hast, und das sind alles Wikinger-Konzeptalben.
Ja, fast.
Vielleicht hätten wir darüber eine extra Folge machen können, da hätte ich nur nichts beizutragen gehabt. Ja, also die Frage, ne, funktioniert die Musik auch ohne das Konzept?
Also wenn nicht, dann haben sie einen schlechten Job gemacht, ne? Definitiv muss die Musik stark sein, sonst kann das ganze schöne Konzept nichts. Also ja, muss. Und ich weiß auch nicht, das ist sicherlich sehr, sehr unterschiedlich von Band zu Band, ob zum Beispiel die Textschreibenden mit den Musikschreibenden immer in Personalunion identisch sind. Oder ob das so ist, Person A schreibt die Musik und Person B schreibt die Lyrics. So ist es bei Blind Guardian ja auf jeden Fall, zu großen Teilen zumindest. Deswegen muss das ja dann auch einen kongenialen Moment haben. Oder aber es sind halt Leute, die beides gleichzeitig machen, und die haben dann die ganz große Vision. Und dann müssen sie aber trotzdem sicherlich noch innerhalb ihrer Band auch die Überzeugungsarbeit leisten für, ich habe hier mal so ein ganzes Ding. Oder lass mal zusammen ein ganzes Ding machen, und dann wird es wahrscheinlich eher ein bisschen gestückelt.
Ja, ich habe das Gefühl, dass ich auch öfter mal in Interviews gelesen habe, dass Bands so gesagt haben, ja, wir haben hier Songs fürs neue Album geschrieben. Dann haben wir plötzlich festgestellt, dass 4 von denen schon über Thema XY sind, und haben uns gesagt, ey, ja, komm, dann machen wir ein ganzes Album dazu.
Ja, das ist dann eher ein bisschen Zufallsprodukt, ja. Ich habe selber ja mal ein Konzeptalbum gemacht, das ist gar nicht so lange her. Und da war es so, dass der gute Mirko, mit dem ich das zusammen gemacht habe, schon alle Songs fertig geschrieben hatte und mich gefragt hatte, willst du dazu Texte, Lyrics und Vocals machen? Und ich habe gesagt, ja, habe mir das angehört. Und dann ist aber halt schon auch von meinem inneren Auge eine Story entstanden, die jetzt auch nicht so super durchgängig konzise ist, aber das passte. Das passte einfach total gut, und keine Ahnung, vielleicht geht es vielen anderen auch so, dass sie gemerkt haben, dass da sich Synergien bilden zwischen ja, Songmaterial musikalischer Art und den textlichen Ideen.
Ja. Ja, wahrscheinlich ist auch das wieder diese Skala, die wir am Anfang hatten, ne? Zwischen Sachen, ja, wir haben einfach ein Konzeptalbum gemacht, weil sich das gerade gut ergab, und wir sind hyper ambitioniert und die Story ist alles, was wir in unserem Leben unbedingt mal erzählen wollten, und wir haben uns auch noch 10 Sprecher gemietet und Hörspielelemente und was auch immer noch alles, ja.
Ja.
Vielleicht zum Abschluss nochmal. Wir haben jetzt über ganz viele Themen geredet für Konzeptalben, über die 20 Wikinger-Alben, die du super findest, mehr Heldenlieder, weniger Mythenlieder etc. pp. Über was für Themen möchtest du auf keinen Fall ein Konzeptalbum hören?
Ja, ich möchte auf jeden Fall weniger auserzählte Themen. Ne, das mit nordischer Mythologie habe ich schon erwähnt. Das kann mir einfach echt gestohlen bleiben. Da gab es einfach schon fast alles. Will ich nicht sagen, dass es nicht noch irgendwie neue Aspekte gibt, aber ich finde auch, dass der Erste Weltkrieg jetzt nicht noch weiteres Konzeptalbum braucht, weil es auch schon diverse reine Konzeptbands nur dazu gibt mit 1914, oh Gott, mit Kanonenfieber und hast du nicht gesehen. Und frage ich mich halt auch, wer dem noch was beisteuern kann. Oder auch meinetwegen die irgendwelche Beschäftigungen mit Abfall vom Christentum im Mittelalter und Inquisition und so weiter, finde ich halt auch relativ drüber. So, ne, Dimmu Borgir in Sorte Diaboli 2007 war so ein Ding, hat dem jetzt nicht wirklich was beigesteuert.
Ja.
Ansonsten finde ich jetzt auch so irgendwie obskure Comics, Stichwort Dagobert Duck, aber ich kann persönlich einfach mit Comics recht wenig anfangen. Und wenn jetzt eine Band, die ich sonst sehr schätzen würde, sagt, wir machen irgendeinen Comic, eine Comic-Vertonung oder sowas, denke ich mir auch so, okay, das ist einfach nicht mein Genre und ich kann damit wenig anfangen.
Könnte ich mir für manche Sachen aber gut vorstellen, für die Sandman-Comics von Neil Gaiman zum Beispiel.
Das kann gut sein, ja, da kennst du dich weit besser aus als ich, aber mir wird es einfach wenig geben.
Asterix-Konzeptalbum.
Das würde ich mir anhören, doch. Oh. Aber es kann nur lächerlich werden.
Oh Gott, ja.
Lucky Luke.
So ein Western-Konzeptalbum, aber es ist immer Lucky Luke, aber das findet man erst zum Schluss raus. Das wäre witzig.
Ansonsten habe ich mir noch ein Thema aufgeschrieben, worüber ich auf gar keinen Fall jemals ein Konzeptalbum hören möchte, und das ist Deutschland. Ja, das nehme ich nicht hinzuzufügen.
Okay, ja, weiß ich nicht. Ich habe mir das Thema, über das ich auf keinen Fall ein Konzeptalbum hören möchte, wäre bei mir Star Wars.
Warum nicht?
Oh, weil ich das, glaube ich, mega cringy finde. Also alleine, es gibt da schon so viele super markante musikalische Themen.
Ja.
Diese Soundtracks, denen kannst du einfach nichts hinzusetzen. Das wird nicht besser, nur weil du es auf der E-Gitarre spielst. So.
Es gibt doch Galactic Empire, so eine Star Wars-Themenband. Aber ich
weiß
nicht, ob die Texte haben. Die treten aber halt auch in Darth Vader und Sturmtruppen-Uniformen auf.
Natürlich gibt es das. Ja, ich glaube, du hast mir irgendwann auch mal vor 10 Jahren, nee, da kannten wir uns noch gar nicht, aber du hast mir irgendwann mal Videos davon gezeigt.
Ja.
Ja, nein, aber das möchte ich nicht. Und das ist auch so, oh nee.
Mhm. Oh. Hast du sonst noch ein Thema?
Ja, Computerspiele. Ich glaube, es gibt irgendwelche Bands, die was zum Witcher oder so gemacht haben, aber ich finde das, nee, also alles, was so super nerdig, popkulturell ist, wenn das Medium an sich sich schon Mühe geben muss, einigermaßen seriös zu sein, dann auch noch ein Metal-Album drüber zu machen, nein.
Salvatio Mortis haben doch den Skyrim, den Dragonborn, vertont.
Okay.
Das war gar nicht mal so schlecht, das hat mir schon Gänsehaut über...
Ja, aber das ist ja kein Konzeptalbum über Skyrim, das ist einfach, wir covern mal diesen Track, das finde ich okay, das
ja.
ist voll in Ordnung, das können sie auch gerne andere Bands mit Computerspiel-Soundtracks machen.
Ja.
Aber ich möchte jetzt kein Konzeptalbum über Baldur's Gate 3 hören.
Ja, überhaupt so Dungeons and Dragons und so weiter, Roll the Dice und dann noch so Meta, das wäre doch was. Nein, das wäre
Nein, möchte ich wirklich
Fall.
Nicht.
Aber es gibt doch zumindest hier noch, ja auch kein Konzeptalbum, aber den Dungeon Master Song von Visigoth und so weiter.
Ja, aber
es gibt... Zumindest auch eine Meta-Beschäftigung mit Rollenspielen.
Ja, ich habe mir die Lyrics noch nie im intensiven Studium beigepoolt, aber geht es da nicht einfach auch um das Spielen an sich so oder weiß
Take
ich nicht?
Your chance, roll the dice, this is hell or paradise. Ja,
es ist eher eine Meta-Ebene, ja. Ja, das ist auch okay, aber bitte jetzt nicht ein Konzeptalbum.
Okay, hast du ein Wunschthema für Konzeptalbum?
Ich finde mehr selbst ausgedachte Stoffe finde ich gut. Ich habe auch kein Problem mit Mythen. Ich kann mir auch das 10. Album über Odin anhören, das ist okay.
Ja, okay.
Vielleicht auch mal wieder mehr so klassische Mythen, finde ich vielleicht ganz interessant. Mhm. So. Aber.
Gab es auch was von Gravedigger?
Oh Gott, da gibt es auch was von Ratiofarm.
Ja. So ungefähr. Gravedigger haben auch die Götterdämmerung oder zumindest die Wagner, die Ring des Nibelungen Trilogie, Quadrologie? Nein, Tetralogie.
Tetralogie, ja. Mein Gravedigger-Interview?
Weiß ich nicht. Müssen wir mal anfragen. Ja.
Nee, weiß ich nicht. Ich finde es, weiß ich nicht mehr, was ich finde.
Hättest du gerne was über die Präraphaeliten?
Nein. Bitte über nichts, was ich zu gut finde. Ich möchte auch nichts über den Dark Tower von Stephen King und sowas.
Okay, ja. Über englische Geschichte.
Gibt's doch auch schon genug.
Mit Sicherheit, ja.
Ja.
Ich habe mir nochmal den 30-jährigen Krieg notiert, der ist, finde ich, relativ unterrepräsentiert.
Ja, den kann ich mir gut für so deutschen Extremmetal vorstellen, aber das wäre dann ein Konzeptalbum über Deutschland, bist du dir schon klar?
Ja, aber jetzt nicht jetzt irgendwie das eine Konzeptalbum von Arminius bis zur Wiedervereinigung oder so.
Und zur Wiedervereinigung dann am Ende mit so Wind of Change Cover.
Ja, bitte das nicht. Aber 30-jährigen Krieg fände ich schon ganz gut. Es muss nicht über Luther sein, das wäre auch irgendwie
Luther
schwierig.
War aber nicht im 30-jährigen
nein,
Krieg,
nein, aber das,
so 100 Jahre vorher.
Ja, ja, aber wo ich eigentlich halt frühe Neuzeit mittlerweile ganz gut finde.
Ich bin mir sicher, irgendwo in Thüringen gibt es eine Power-Metal-Band, die ein Konzeptalbum über Luther macht.
Primordial haben zumindest einen Song, ne? Nay Your Tongues.
Der ist wirklich über Luther?
Ja, er wird sogar direkt explizit angerufen.
Ist das nicht eine Metapher oder so?
Nee.
Ich weiß auch nicht.
Ja.
Das muss dann aber 95 Songs haben, ne? Das Konzeptalbum über Luther. Vielleicht Grindcore.
Oh Gott, oh Gott.
95 Grindcore-Tracks über Luther, dann ist das auch in 30 Minuten abgehandelt.
Wenn ihr, liebe Hörende,
die jetzt alle ausgeschaltet haben schon.
Ein Konzeptalbum über Luther mit 95 Grindcore-Songs. 95 Grindcore-Songs klingt auch ein bisschen wie 99 Luftballons.
Das kannst du sogar auf die Melodie singen.
Ja, 95 Grindcore-Songs. Ich glaube, es gibt 99 Grindcore-Songs von den Excrementory Grindfuckers, deswegen ist es sehr naheliegend. Anyway, wenn ihr sowas kennt oder wenn ihr noch der Meinung seid, wir haben überhaupt das allerwichtigste aller Konzeptalben der Weltgeschichte vergessen zu besprechen, was wir nicht tun wollten, aber schreibt es uns in die Kommentare, schickt uns Mails an blech@metal1info und lasst uns auf jeden Fall an eurer Weitsicht teilhaben.
Das hast du schön formuliert.
Ja, dann hören wir uns wieder im neuen Jahr mit einer frischen Folge. Bis dahin wünschen wir euch natürlich keine gesegneten Weihnachten. Wir sind hier immer noch ein Metal-Podcast. Aber
nette Weihnachten?
Ein paar schöne freie Tage.
Ja,
genau. Und hoch die Tassen und so weiter.
Glühwein.
Genau. Und ja, dann bis im neuen Jahr. Macht's gut.
Bis dann.
Euer Blech-Podcast.
Tschüss.